Einführung. Ich lese aus der Kuriernovelle. Kuriernovelle oder der heimlich noch zu überbringende Schlüsselbund der Antonia Settembrini. Ich beginne ganz am Anfang und schau mal, wie weit ich komme. Für die ganzen 90 Seiten wird es nicht reichen. Spielt in Bern, spielt im April bei Nieselregen, spielt auf den Straßen und spielt in der Küche. Mit einer unrühmlichen Szene fängt es an. Kurz nach einer Ampel, an der ich von einem dienstbeflissenen Lohnbezüger des Polizeidepartements aufgehalten werde. Oder nein, ich muss noch weiter ausholen. Auf dem Weg in die Zentrale gelingt es mir, obwohl ich um diese Zeit für gewöhnlich kaum schnelle Reflexe zeige, sämtlichen Scherben rechtzeitig auszuweichen. Es gelingt mir auch, vor dem Befahren des Gitterrostes, der direkt vor der Zentrale offenbar als Teststreifen fahrerischen Könnens in den Boden eingelassen ist, mein Vorderrad kurz leicht quer zu stellen, sodass ich nicht stecken bleibe und also nicht gleich am allerersten Morgen mit dem Gesicht auf dem Steinboden zur Tür hereinkomme. Da ich als einer der Ersten in der Zentrale aufkreuze, überlässt es der Disponent mir, das Funkgerät auszuwählen. Ich nehme die Nummer 7, meine Lieblingszahl. Nervös bin ich, unsicher in meinen Bewegungen und ich lasse mich, der ich mich in diesem Trikot wie verkleidet fühle, irritieren von den Sprüchen, die die anderen machen, oder genauer, ich denke, die machen Sprüche, ahne aber schon, dass die immer so sprechen. Ich stelle mich gerade etwas umständlich an mit dem Brustgurt, in dem das Funkgerät getragen wird, als mir einer sagt, ich müsse, damit ich den Disponenten über Funk möglichst gut verstehe, mein Ohr an den Wind legen, wie einen Löffel an den nächsten. Ich nicke, als hätte mir jemand einen kulturgeschichtlichen Gemeinplatz vermittelt. Trotz aller Sorgfalt fahre ich beinahe ohne Helm los und nach den ersten paar Metern, als ich am Café Kairo vorbeiziehe, muss ich zugeben, wie mich etwas in dieses Lokal hineinzieht. Zugeben, dass ich jetzt, statt dem Nieselregen, statt in der relativen Kälte, gerne drinnen auf dem alten Polster und in einer nie gehörten Musik herumsitzen würde, sei es auch bloß, um den Stadtplan zu studieren, den ich mir extra gekauft habe, um ihn im Duft eines Cafés auf die volle Größe aufzufalten und in aller Ruhe zu einem auch den Disponenten überzeugenden Entscheid zu gelangen, welche Straßen mich am besten dorthin führen, wo jene Haustür liegt, hinter der mein erster Auftrag beginnt. Ja, Stadtkenntnis, haben sie gesagt. Stadtkenntnisse und ob ich über solche verfüge. Naja, ein bisschen Lügen muss doch erlaubt sein. Ich weiß, wo die Aare durchfließt und wo nicht. Und dass einer, der neu anfängt, nicht jeden Schleichweg kennt, davon ist doch auszugehen. Leider sehen alle anderen so aus, als lebten sie von Kindsbeinen an in dieser Genossenschaft. Als wären sie bei der Gründung 1988 dabei gewesen und als könnten sie sich gar nicht vorstellen, dass es auch Menschen gibt wie mich, die zuvor in einem gut klimatisierten Büro gearbeitet haben. Die meisten Kuriere übrigens haben ungewöhnlich lange Nasen. Mag mit dem Wind zu tun haben, der ihnen in jahrelanger Fahrt die Gesichtshälften geschmälert hat. Ich weiß es nicht. Mit einem Arbeitsleben, das sich stets nach vorne orientiert, mit einer Vorwärtsfantasie. Die hartgesottenen Genossenschaftler fahren auch bei diesen widrigen, nasskalten Bedingungen in kurzen Hosen. Wahrscheinlich besitzen sie gar keine langen. Oder sie wollen nicht, dass das Fischgerippe, das ihre Wadenmuskulatur ziert, überdeckt wird. Einige haben sich ihre Nummer in aufwendiger Handarbeit aufs Trikot gestickt, andere tragen Fußballsocken am Unterarm, einige polieren den Stahl ihres makellos glänzenden Rads, mit dem sie gleich in den Regen ziehen werden, andere rauchen noch rasch zwei Filterlose, ehe die Schicht beginnt. Ich selbst trage lange nicht sonderlich elegante Trainingshosen aus schwarzer Baumwolle, etwas Tauglicheres habe ich nicht auftreiben können. Aber auf meinen Waden gibt es ohnehin nichts zu sehen, ein paar Haare vielleicht über der Ahnung eines Muskels. Ich werde schon froh sein müssen, wenn ich nicht vom Rad falle, denn es ist das erste Mal überhaupt, dass ich mit diesen Pedalen fahre und mit diesen Schuhen, die darin einrasten wie ein Skischuh in seine Bindung. Diesen Stress, so denke ich, hätte ich mir besser erspart. Fortwährende, direkt neben und hinter mir fahrende Angst, nicht aus dieser Verankerung zu kommen, bei einem Rotlicht stehend oder vor der Tür eines Kunden, in einer kaum für möglich haltenden Langsamkeit umzufallen, bloß weil ich den Schuh nicht rechtzeitig vom Pedal reißen kann. Kurzfristig hatte ich mich zu diesem Kauf entschieden, ich fürchtete, mich dem Spottpreis zu geben, wenn ich meine erste Schicht mit diesen antiken Pedalen fahren würde, bei denen nichts als ein Körbchen den Schuh fixiert. Pedale, die danach aussehen, als fahre ein alter Mann gemächlich durch die Dämmerung auf seinen Bauernhof zu. Noch kann ich nicht nachvollziehen, worin der Vorteil der neuen Pedale genau liegt. Geübte Fahrer, so der Verkäufer, geübte Fahrer könnten damit nicht nur den runden Tritt perfektionieren, sondern auch problemlos jede kleine Sprünge vollführen, die hin und wieder nötig seien, um von der Straße auf den Gehsteig zu wechseln. Darüber, dass man mit diesen Schuhen kaum gehen kann, ohne wegen der Metallplatte, die aus der Sohle ragt, ständig auszurutschen, darüber hat der Verkäufer kein Wort verloren. Aber nun habe ich sie an meinen Füßen. Der runde Tritt, von dem die Rede war, muss wohl von meinen Beinen herkommen. Eine diesbezügliche Initiative von den Schuhen fällt mir jedenfalls nicht auf. Die feuchte, kalte Luft im Gesicht, am Rücken ein Rucksack, wie ich ihn größer nie getragen habe, die Schuhe fixiert in den brandneuen Pedalen, die Handflächen fest am Lenker, direkt über dem Herz das Funkgerät und hinter der Stirn die Umrisse einer Vorstellung davon, wie ich den ersten Auftrag zu fahren habe, versuche ich mir also an diesem ersten Tag, dieser ersten Fahrt, einzureden, dass es schon schief gehen, dass ich das Kind schon schaukeln werde. Du weißt, was für mich auf dem Spiel stand. Noch wichtiger ist aber, dass wir mit all den Gerichten um 6:30 fertig sind. Du glaubst mir vielleicht noch immer nicht, dass ich dich zwar zum Kochen, nicht aber zum Essen eingeladen habe, so aber ist es. Und pünktlich um 6:30, in 2,5 Stunden, wenn es hier hoffentlich riecht wie in einem Gourmet-Tempel, werde ich dich vor die Tür setzen. Ja, diese lange, nur unvollständig verheilte Wunde quer über die ganze Wange, wie ein Schmiss von einem ungeschliffenen Schwert. Du weißt, wie nervös ich war vor dem Probetag. Du weißt um meine Geldsorgen, seit ich bei der Generalagentur gekündigt habe. Aber ich werde dir alles erzählen. Eine lange, verzwackte Geschichte werde ich dir kredenzen, die den besten Geschichten aus deinem Mund in nichts nachsteht. Und wenn du beim Zuhören die eine oder andere Arbeit verrichten kannst, die mir hilft, um 6:30 etwas Anständiges aufzutischen, umso besser. Angefangen und ein paar Dinge vorbereitet habe ich schon. Es dampft, schmort und siedet, die Gasflammen lecken an den Topfböden, und jetzt kommt es darauf an, dass mit all den Lebensmitteln, den unzähligen Schüsseln, deren Inhalte dir vielleicht undefinierbar erscheinen, mit den Rüstbrettern, dem Stabmixer, den Messern, den Gewürzen, dass mit all diesen Dingen das Richtige passiert. Leider hat mich der Kerl an der Fischtheke, als ich ihn nach einem Stör fragte, angeschaut, als wäre ich einem Irrenhaus entflohen, sodass ich auf einen Schwertfisch ausweichen musste. Aber schau dich um, heb einen Pfannendeckel, betrachte das Etikett der Weinflasche, ein Primitivo di Manduria in deiner unglaublich starkwandigen Flasche, die zu Recht nicht ganz billig aussieht, riech an den Sardellen, die sind so frisch, als würden sie gleich losschwimmen. Ich glaube durchaus, dass das ein gutes Essen werden kann. Ob ich für die Königin koche? So ungefähr. Jedenfalls habe ich aus 3 verschiedenen Kochbüchern etwas zusammengesucht. Als Vorspeise möchte ich ein Canapé di Avocado e Pomodori servieren, im Hauptgang mit einem Ossobuco di Storione in Gremolata aufwarten, was entgegen deiner Erwartung kein Schweinsknochen, sondern ein aufwendig gewürzter Fisch ist. Und als Dessert stelle ich mir die Dreifaltigkeit von Panna Cotta, Torta di Mandorla und Zaibaione Artusiano vor. Hört sich doch an wie ein großes Spiel auf der Klaviatur der Geschmacksnerven, meinst du nicht? Ja, ich neige zu Pathos, du hast schon recht. Und ja, Natalie ist noch immer in Lissabon, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht einmal jemanden zum Essen einladen darf.